Radio Prag, international. Nachrichten.
Wegen Fehlern bei der Vergabe von Subventionen in der Landwirtschaft verhängt die Europäische Kommission eine Strafe gegen Tschechien. In der Nähe von Břeclav hat am Montag ein Tornado gewütet. Ein Gericht in Bratislava hat eine Klage von Andrej Babiš zurückgewiesen. Die Europäische Kommission verhängt gegen Tschechien eine Strafe in Höhe von umgerechnet 3,4 Millionen Euro. Grund dafür sind Fehler im Umgang mit Förderungen für die Landwirtschaft. Wie das Nachrichtenportal iRoslas weiter informierte, werde auch eine Sanktion wegen des Interessenkonflikts des ehemaligen Finanzministers und späteren Premiers Andrej Babiš verhängt. Hierfür soll Tschechien umgerechnet 44.000 Euro zahlen. Der Presseagentur CTK gegenüber sagte Babiš am Montag, er habe nie in einem Interessenkonflikt gestanden. Auch der von Babiš gegründete und mittlerweile in einen Treuhandfonds überführte Konzern Agrofert wies die Vorwürfe zurück. Die Untersuchungen der EU laufen seit 2019. Am Montagnachmittag sind Unwetter über Tschechien gezogen, die zu mehreren Sachschäden geführt haben. Dem Konzern EGD zufolge waren um 19 Uhr 6.500 Haushalte ohne Strom. Die Feuerwehr musste mehrfach wegen umgestützter Bäume ausrücken. Wegen einer Störung des Sicherungssystems war der Zugverkehr zwischen Prag und Dresden zwischenzeitlich beeinträchtigt. Neben dem Kreis Pilsen richtete der Sturm vor allem in Südmähren Schäden an. In der Gemeinde Landschot bei Břeclav wurden einige Häuser beschädigt. Meteorologen zufolge sei es dort zu einem Tornado gekommen. Seine Geschwindigkeit habe bei 150 Stundenkilometern gelegen. Am 24. Juni 2021 hatte ein schwerer Tornado in der Region um Břeclav und Hodonín 6 Menschenleben gefordert. Damals wurden 1200 Häuser beschädigt, 200 von ihnen mussten abgerissen werden. Das Kreisgericht in Bratislava hat am Dienstag die Klage des ehemaligen Premiers Andrej Babiš abgewiesen. Sie bezog sich auf die potenzielle Vergangenheit des Politikers bei der Staatssicherheit. Die Richter stimmten mit der vorherigen Entscheidung des slowakischen Verfassungsgerichts überein. So könne der Angeklagte nicht die öffentlich-rechtliche Einrichtung sein, welche Informationen aus der Zeit der kommunistischen Diktatur sammle. Stattdessen müsse sich die Klage des Anuschefs gegen das Innenministerium richten. Babiš hatte dagegen geklagt, dass er in der Slowakei als ehemaliger Agent der tschechoslowakischen Staatssicherheit geführt wird. Der Rechtsstreit dauert bereits seit 10 Jahren. Am Dienstag kündete der Ex-Premier an, er werde weiter in der Sache vor Gericht gehen. Die tschechische Regierung verhandelt derzeit mit der belgischen Fluggesellschaft Brussels Airlines über mögliche Zusatzflüge zwischen Prag und Brüssel im Sommer. Wie eine Sprecherin des Prager Flughafens und der Sprecher des Europaministers mitteilten, befürchte man wegen der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft Engpässe bei den Kapazitäten. Brussels Airlines fliegt derzeit 3-mal täglich von Prag nach Brüssel. Die Fluggesellschaft hat bereits zugesichert, größere Flugzeuge einzusetzen, weitere Flüge sollen jedoch erst ab September eingeführt werden. Die tschechische Airline, CSA, hat ihre 2 täglichen Verbindungen in die belgische Hauptstadt im April eingestellt. Die tschechische Regierung hatte in den vergangenen Wochen erfolglos auf eine Wiederaufnahme der Flüge gedrängt. Und zum Schluss noch der Blick auf das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 24 bis 28 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Ferdinand Hauser.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergowa. Im heutigen Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Einen Auditbericht der EU-Kommission zu Ex-Premier Babiš und seinen unternehmerischen Aktivitäten gibt es seit 3 Jahren. Wie wird sich dies auf die Beurteilung von Agrarsubventionen in Tschechien auswirken? Die Bildergalerie der Prager Burg ist seit 3 Jahren geschlossen. Eine Auswahl der Kunstwerke soll bald in anderen Räumlichkeiten gezeigt werden. Und Julian Feig stellt Ihnen das Projekt der Moldau-Philharmonie vor. Bleiben Sie dran! Seit 2019 gibt es einen Auditbericht der Europäischen Kommission zum mittlerweile ehemaligen tschechischen Premier Andrej Babiš und seinen unternehmerischen Tätigkeiten. Mit Spannung war erwartet worden, wie sich dies auf die Beurteilung der Agrarsubventionen in Tschechien auswirkt. Am Montag hat Brüssel nun die Rechnung dafür ausgestellt. Tillianser weiß mehr.
Tschechien muss 85 Millionen Kronen, umgerechnet 3,4 Millionen Euro an Strafe zahlen für Fehler bei den Agrarsubventionen. Dies hat die Europäische Kommission angeordnet. Zu der Summe gehören auch 1,1 Millionen Kronen oder 444.000 Euro an Sanktionen, die Andrej Babiš betreffen. Dies bestätigte der tschechische landwirtschaftliche Interventionsfonds am Montag. So sagte die Sprecherin der Institution Ludka Raimondová in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Es wurde die Entscheidung der Europäischen Kommission bekannt gegeben, die sich auf Maßnahmen wegen der seit 2019 laufenden Auditermittlungen bezieht. Zu den Ausgaben, die nicht anerkannt werden, gehören auch Subventionen, die aufgrund des Interessenkonflikts untersucht wurden.
In ihrem Auditbericht kam die Europäische Kommission vor 3 Jahren zu dem Schluss, Andrej Babiš steht als tschechischer Premier in einem Interessenskonflikt, weil er sich von dem von ihm gegründeten Konzern Agrofert nicht ausreichend abgenabelt hat. Der Ministerpräsident hat die Leitung der Holding zwar an 2 private Treuhandfonds überantwortet, doch die Juristen in Brüssel urteilten, dass Babiš diese und damit auch Agrofert weiter kontrolliere. Dabei gilt seit 2017, dass im Falle eines Interessenskonflikts keine EU-Subventionen mehr ausgezahlt werden dürfen. Die Presseagentur CTK bat Andrej Babiš um eine Stellungnahme zu der Strafzahlung, die Tschechien nun seinetwegen leisten muss. In seiner Antwort leugnete der ehemalige Regierungschef schlichtweg, von der Europäischen Kommission gemeint sein zu können. Zitat:
Allgemein gilt, dass ich niemals in einem Interessenskonflikt gestanden habe. Und dazu gibt es in Tschechien auch eine rechtskräftige Entscheidung. Ich war auch nie Gegenstand eines Auditberichts über einen Interessenskonflikt. Und die europäischen Auditoren haben sich zu keiner Zeit an mich gewandt.
Allerdings hat der landwirtschaftliche Interventionsfonds genau wegen des Audits und Babišs Interessenskonflikts bereits rund 30 Subventionsprojekte gestoppt. Die Gelder sollten an Tochtergesellschaften des Konzerns Agrofert gehen. Die Höhe der einbehaltenen Zahlungen liegt bei 200 Millionen Kronen und niemand weiß bisher, was damit geschehen soll. Die Frage ist nun, wie die neue tschechische Regierung reagiert. Wird sie die Strafzahlung bei Agrofert eintreiben? Von der Firmenzentrale kommt die Forderung, die Entscheidung aus Brüssel anzufechten. Pavel Hershmansky ist Sprecher des Konzerns.
Wir sind überzeugt, dass wir in Einklang mit den Regeln in Tschechien und der Europäischen Union gehandelt haben. Unserer Ansicht nach besteht daher kein Grund für eine Rückzahlung der Subventionen. Und wir distanzieren uns auch deutlich davon, dass die Strafen von unserer Holding verursacht worden sein sollen. Wir denken, dass Tschechien gegen diese Entscheidung auf gerichtlichem Weg vorgehen wird.
Tschechien kann innerhalb von 2 Monaten eine Beschwerde beim Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg einlegen. Im September 2018 hatte man zum Beispiel in einem Streitfall damit Erfolg. Es ging um Subventionen von über 2 Millionen Euro für tschechische Winzer. Auch in diesem Jahr hat sich das Landwirtschaftsministerium bereits an den EU-Gerichtshof gewandt. In diesem Fall steht noch eine viel größere Summe auf dem Spiel. Und zwar eine Strafe von umgerechnet knapp 47 Millionen Euro wegen Fehlern bei der Auszahlung von Subventionen.
Tiljanse war das mit einem Bericht über die Rechnung, die die EU-Kommission für die Agrarsubventionen für die unternehmerischen Tätigkeiten von Ex-Premier Babiš ausstellte. Die Bildergalerie der Prager Burg, in der früher Werke aus den rudolfinischen Sammlungen zu sehen waren, ist seit 3 Jahren geschlossen. Nun will die Burgverwaltung eine Auswahl in den Räumlichkeiten der kaiserlichen Pferdestelle zeigen. Von den insgesamt 124 Gemälden werden in der neuen Ausstellung 68 Bilder zu sehen sein. Denn Mehrwerke würden die neuen Räumlichkeiten nicht passen, erklärte Václav Beránek in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks. Er leitet die Kulturabteilung der Burgverwaltung.
Die Bildergalerie musste vor 3 Jahren geschlossen werden. Sie soll restauriert werden. Wir wissen jedoch nicht, wann die Arbeiten beendet sein werden. Die Gemälde sind unter den entsprechenden Bedingungen im Depot der Prager Burg eingelagert. Das Depot ist jedoch so voll, dass es nicht möglich ist, die Kunstwerke jemandem zu zeigen. Darum bemühen wir uns, möglichst viele der wertvollen Bilder wenigstens vorübergehend zu präsentieren. Darum haben wir uns entschieden, die Schau in den kaiserlichen Pferdeställen zu veranstalten. Denn dort herrschen dieselben Klimabedingungen wie zuvor in der Bildergalerie.
Die Ausstellungssäle sind jedoch nur etwa 1/3 so groß wie die Bildergalerie. Beranek zufolge will man dort aber möglichst viele Gemälde zeigen. Die Kuratorin der Schau ist seinen Worten zufolge Eliška Fučíková. Die renommierte Kunsthistorikerin ist auf Werke der rudolfinischen Zeit spezialisiert, also auf das Ende des 16. und den Beginn des 17. Jahrhunderts. Václav Beranek.
In den 1990er Jahren hat sie die Dauerausstellung in der Bildergalerie der Prager Burg zusammengestellt. Sie suchte damals die Kunstwerke aus, die sie nach der Zeit ihrer Entstehung und nach ihrer Herkunft in mehrere Bereiche gegliedert hat. Jetzt hat sie für uns eine kleinere Auswahl von Gemälden für die neuen Ausstellungsräumlichkeiten zusammengestellt.
In den kaiserlichen Pferdeställen werden die besten Werke aus der Sammlung gezeigt, die unter Rudolf II. Entstanden ist. Dazu gehören Bilder von Rubens, Tizian und vom kaiserlichen Hofmaler Hans von Aachen. Vorläufig soll die Ausstellung 3 Monate lang dauern.
Wir werden jedoch erst sehen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Ich kann nicht einschätzen, wie lang die Instandsetzung der Bildergalerie dauern wird. Und niemand weiß, wie schnell die Touristen nach den Corona-Jahren wieder auf die Prager Burg zurückkehren. Von den Erträgen aus den Eintrittsgeldern hängt aber ab, ob und wie viel Geld für die Restaurierung der Bildergalerie zur Verfügung stehen wird. Wir entscheiden daher erst später, ob die Schau im Oktober zu Ende geht oder verlängert wird.
Die Ausstellung mit dem Titel Meisterwerke der Bildergalerie der Prager Burg wird ab 22. Juli in den kaiserlichen Pferdeställen gezeigt. Der Eintritt kostet 150 Kronen, umgerechnet ca. 6 Euro. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Hamburg, Los Angeles, Sydney und nun Prag. Auch die Hauptstadt an der Moldau wird ein modernes Philharmoniegebäude bekommen. Vor kurzem stellte das Prager Institut für Planung und Entwicklung das finale Konzept vor. Die Moldau-Philharmonie wurde auf Tschechisch Vltavská Philharmonie. Julian Feig weiß mehr über das neue Prestigeprojekt Prags.
Ein gläserner Hügel erhebt sich am Moldau-Ufer. Orange-goldenes Licht strömt durch die Glasfassade. Umgeben ist der Glaskasten von riesigen Terrassen, die an die Blätter einer Urwaldpflanze erinnern. Überall wimmelt es von Menschen, die auf den Terrassen herumlaufen. So stellt sich die Stadt Prag ihre neue Philharmonie vor. Direkt an der Metrostation Vltavská im Stadtteil Bubny an der Moldau soll das neue Konzerthaus entstehen. Zurzeit findet man dort nur einen trostlosen Umsteigepunkt. Hier treffen Bus, Bahn, Tram und Metro aufeinander. Der Platz hat nicht einmal einen Namen. 2032 soll das Ganze anders aussehen. Über 115 Bewerber aus dem In- und Ausland haben an der Ausschreibung der Stadt Prag teilgenommen. Am Ende hat das Konzept des Architekturbüros Bjarke Ingels Group das Rennen gemacht. Michael Serlacek ist Leiter der Jury rund um den Bewerbungsprozess. Gegenüber Radio Prag International lobt er das Konzept aus Dänemark.
Das Gebäude hat eine sehr gute Anbindung an den Fluss. Es gibt keine Barriere zwischen dem Gebäude und dem Gewässer. Man kann sich also bücken und das Wasser berühren. Westlich der Philharmonie, gleich an der Bubenska-Straße, wird sich ein großer Platz befinden. Die Philharmonie ist umgeben von einem System aus Terrassen, die vom Fluss zum Platz führen und am Gebäude entlang weiter bis aufs Dach. Auf dem Weg nach oben lässt sich Prag von verschiedenen Perspektiven aus überblicken. Besonders ist dabei, dass man von außen in das Innere des Hauses blicken kann, denn die Fassade des Gebäudes ist aus Glas. Dadurch sind die Besucher nicht nur mit der Stadt verbunden, sondern auch mit dem Inneren des Gebäudes. Das ist eine sehr besondere und interessante Idee.
Zwar beeindruckt die neue Philharmonie mit ihrem Äußeren, doch das Herzstück sind die Konzertsäle. Noch einmal Selacik.
Das Wichtigste ist natürlich die Akustik. Laut den Experten soll sie Weltklasse werden. Auch die Anordnung der drei Säle ist sehr ausgeklügelt. Der große Saal fasst 1800 Besucher, der kleine 700 und der multifunktionale 500 Personen. Der Hauptsaal ist sehr groß, aber durch die Positionierung der Zuschauerränge und der Verkleidung aus Holz wird er sich intim und angenehm anfühlen. Man wird die Größe gar nicht richtig spüren, was sehr wichtig ist, wenn es sich um klassische Musik dreht.
Brian Young ist Projektpartner bei BIG, dem Architekturbüro hinter dem Entwurf. Er hat als einer der Hauptverantwortlichen das Konzept für die Moldau-Philharmonie erstellt. Seit dem ersten Schritt begleitet er die Entwicklung. Young weiß mehr über die akustischen Herausforderungen.
Natürlich stellen die Metrolinien unter dem Gebäude sowie die anliegenden Zugstrecken eine große Herausforderung dar. Zuallererst haben wir die Säle so platziert, dass sie möglichst abseits der Metrolinie liegen. Dann müssen sie isoliert werden. Dafür haben wir eine Methode gewählt, die den isolierten Saal wie eine Box in einer Box nochmals gegen jegliche Geräusche abschirmt.
Errichtet wird die Philharmonie im Stadtteil Holešovice. Das Konzerthaus ist Teil einer kompletten Umgestaltung des Viertels. Auf der Brachfläche soll ein Wohngebiet für etwa 25.000 Menschen entstehen. Selacek verrät, wie die beiden Projekte zusammenhängen.
Im Grunde handelt es sich hier um die größte Industriebrache Prags. Dort soll ein multifunktionales Wohnviertel entstehen, das wie eine 15-Minuten-Stadt aufgebaut sein wird. Das bedeutet, dass man innerhalb des Viertels leben, arbeiten und seine Freizeit verbringen kann. Solch ein Konzept gibt es schon in anderen Städten, nicht aber in Tschechien. Die Philharmonie wird dieses neue Viertel maßgeblich mitbestimmen. Für die geplante 15-Minuten-Stadt ist ein wichtiges öffentliches Gebäude eine Bereicherung. Die beiden Projekte ergänzen sich sehr gut. Wir werden einen sehr zentralen neuen Stadtteil haben und ein Gebäude von hohem kulturellen Wert.
Mit der neuen Philharmonie erhofft sich der Oberbürgermeister Zdeněk Tříp, anspruchsvollere Touristen nach Prag locken zu können. Die Moldau-Philharmonie soll zudem frischen Wind in das ansonsten sehr historische Stadtbild bringen. Sie wird ein kultureller Dreh- und Angelpunkt für die Stadt Prag, verspricht Selacek. Zugleich werden aber auch Menschen angesprochen, die sich nicht für klassische Musik begeistern lassen. Das Konzerthaus verspricht, ein beliebter Treffpunkt zu werden. Da die Terrassen barrierefrei zugänglich sind, kann draußen ein schöner Blick über Prag die Besucher entzücken, während im Inneren Klassikliebhaber den Klängen etwa von Smetana lauschen. Brian Young, Projektpartner bei BIG.
Actually, we have a Czech member of our team, Jan Magasanik.
In unserem Team haben wir einen Tschechen, Jan Magasanik, der seit 15 Jahren bei BIG arbeitet. Er ist einer der Schlüsselpersonen in unserem Projekt. Ich erinnere mich daran, dass er bei einem unserer ersten Design-Meetings darauf bestand, dass wir Smetanas Moldau im Hintergrund hörten, während wir uns den Auftrag anschauten. Wir sollten die kulturelle Bedeutung der Musik für Tschechien verstehen. Und wir sollten uns klar machen, wie wichtig die Moldau ist, die maßgeblich in Beziehung steht mit der neuen Philharmonie.
Wo morgens Smetanas Musik in moderner Umgebung erklingen soll, befindet sich heute jedoch ein Transitraum, der nicht gerade zum Verweilen einlädt.
Als wir den zukünftigen Standort besichtigten, haben wir genau gewusst, was wir mit dem Projekt anstellen müssen. Die neue Philharmonie wird kein Kultgebäude im Zentrum der Stadt sein, sondern ihre Aufgabe wird darin bestehen, eine Wunde am Flussufer zu heilen. Außerdem wird sie wie ein Katalysator an der Entwicklung der gesamten Nachbarschaft mitwirken.
Das neue Konzerthaus soll einmal die Heimat der Prager Sinfoniker und der tschechischen Philharmoniker werden. Dafür ist natürlich eine optimale Akustik vonnöten. Ein schweres Unterfangen. Young?
Wir arbeiten mit der japanischen Firma Nagata Acoustics zusammen. Man könnte behaupten, sie sind die Begründer des Weinberg-Prinzips für Symphoniehallen. Das sind Menschen, die wirklich verstanden haben, wie das Design eines Saals auszusehen hat, um einen perfekten Klang zu erzielen. Wir haben bereits eine sehr klare Vorstellung für das Akustikdesign. Es ist ein sehr komplexes Themengebiet und wir müssen die weitere Entwicklung in Kooperation mit den Orchestern abstimmen, um ihre Bedürfnisse, Wünsche und Träume zu erfüllen. Wir wollen einen Saal bauen, der Zuhörer, das Orchester und die Dirigenten maximal erfreut.
Emmanuel Villon ist Chefdirigent der Prager Philharmoniker. Er hat einige Vorbehalte.
Unser Orchester spielt den Großteil seiner saisonalen Konzerte im Rudolfinum, einem der schönsten Säle der Welt. Es herrscht ein ideales Verhältnis zwischen Bühne und Saal, eine großzügige, aber ehrliche Akustik. Wir haben auch das Vergnügen, im Smetana-Saal zu spielen. Das ist ein größerer Saal mit einer halligeren Akustik. Es ist kompliziert, denn je nach Saal muss man sich für ein bestimmtes Repertoire entscheiden. Es wäre ja schön, einen neuen Saal zu haben. Da die Akustik in Konzertsälen das A und O ist sie aber immer auch eine heikle Angelegenheit. Im Gegensatz zu dem, was einem die Akustiker weismachen wollen, ist es keine Wissenschaft, sondern eine Kunst, den richtigen Klang zu erzeugen. Das heißt, dass einige Daten zwar messbar sind, aber es ist vor allem eine Sache der Einstellung, des Geschmacks, des Gefühls, der Resonanz und des Affekts. Ich persönlich finde, dass im Allgemeinen alle modernen Konzertsäle der Welt nach zu restriktiven akustischen Prinzipien gebaut wurden. Über einen neuen Saal würden sich die Philharmoniker aber sicher sehr freuen. Und der städtische, soziale und menschliche Aspekt ist auch wichtig. Ein neuer Konzertsaal zieht ein anderes Publikum an und das traditionelle Publikum wird aus dem Stadtzentrum in ein anderes Stadtviertel gelockt. Dieser politische Aspekt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist für die Stadtplanung sehr wichtig.
Doch ein paar Jahre wird es noch dauern. Frühestens 2032 werden die Philharmoniker in der neuen Räumlichkeit spielen können. Für den Bau des neuen Konzerthauses werden die Kosten auf 6 Milliarden Kronen geschätzt. Das sind umgerechnet 240 Millionen Euro. Doch die Rechnung wurde vor dem Krieg in der Ukraine gemacht. Sedlacek dazu.
Die Verantwortlichen für das Projekt haben betont, dass die 6 Milliarden Kronen eine Schätzung aus dem Jahr 2021 sind. Seitdem hat sich viel verändert. Wir haben nun die Inflation und den Krieg in der Ukraine. Daher arbeiten wir bereits an einer neuen Preiseinschätzung. Die wird genauer sein, aber die Kosten werden höher liegen. Die Organisatoren nehmen das Ganze sehr ernst und sind sehr professionell. Sie bereiten alles akribisch vor. Auch wenn das Projekt teurer sein wird, denke ich, dass die Verantwortlichen die Kontrolle behalten werden.
Bereits eine konkretere Einschätzung vom 13. Juni hat ergeben, dass sich die Kosten wohl eher auf 9,4 Milliarden Kronen, also etwa 380 Millionen Euro, belaufen werden. Bleibt zu hoffen, dass die Rechnung am Ende nicht aus dem Rahmen fällt. Die Elbphilharmonie in Hamburg kostete seinerzeit letztlich das Elffache des veranschlagten Preises.
Julian Feig hat Ihnen das Projekt der Moldau Philharmonie vorgestellt. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberger. Sie hören Radio Prag International.